the talk is about to begin, we have
der Talk fängt jetzt bald an.
Who is working on effective computing, robotics and hardware, but
Aideen Köln arbeitet an Computation, an Hardware, Hacking und er wird uns einen Talk über Hacking, die RP2350, vorstellen und welche Schwachstellen dort identifiziert wurden. Bitte gebt einen herzlichen Applaus zu Aideen.
All right, thanks everyone.
Danke euch allen, ich bin Aideen.
Present about Raspberry Pi's microcontroller.
Und ich werde euch den Raspberry Pi Microcontroller vorstellen.
So, Raspberry Pi introduced this as a successor to the very popular RP2040.
Raspberry Pi hat das als ein Nachfolger zu RP2040 vorgestellt. Dieser Nachfolger hat ganz viele neue Sicherheitsfeatures und möchte hauptsächlich industrielle Kunden abholen.
As a sort of maker-oriented product.
Ursprünglich hat das als ein maker-orientiertes Projekt gestartet, aber jetzt haben sie langsam in den kommerziellen Bereich gewechselt. Also sie haben mehr SRAM hinzugefügt. Der Chip hat ein paar seltsame Design-Entscheidungen. Unter anderem haben sie eine Core-Swapping-Architektur. Also die Architektur hat ARM und RISC-V Chips. Und entsprechend kann man ARM oder RISC-V auswählen.
Dann gibt es dementsprechend den Multiplexer, um auszuwählen, welcher die Prozesse macht. Die Hersteller haben behauptet, das ist eine gute Möglichkeit, deinen Spaß zu verdoppeln. Er denkt, es ist eine Möglichkeit zu verdoppeln, die Möglichkeit, ein Fehler machen kann. Er ist selber neu zu den Hack-Challenge auf der DEFCON. Ob jemand eine Schwachstelle in diesem Schiff schimpfen kann, gab es eine Challenge auf der DEFCON. Er hat daran teilgenommen und die wurde dann verlängert. Das Ziel dieser Challenge ist, ein Secret aus dem nur einmal programmierbaren Teil des Speichers auszulesen. In diesem Fall haben sie Coffee, das Wort Coffee, in den Speicher geschrieben. Allerdings hat dieser Speicher einen Lock-Mechanismus, so dass diese Seite, das Seite 48, nicht gelesen werden kann. Denn er wird außerdem Secure Boot, sodass nur Signature-Code gelaufen, ausgeführt werden kann. Es gibt einen Glitch-Detektor und es disabled Debug-Optionen. Glitch-Detection ist ein aktives Erkennungsmodul.
Ich habe das ist das erste Mal, dass ich mich mit der Hardware-Security auseinandergesetzt habe. Entsprechend.
Es gibt eine Möglichkeit, Permissions zu managen. Das erfahren hat mit einer Barriere zwischen sicheren und nicht sicheren Welt. Und das wird gemanagt von einem Bootrom. Wenn es startet, dann passt es auf, dass nur signierten Code startet. Und setzt ab die sichere Welt und trennt die von der nicht sicheren Welt. Der Raspberry Pi versucht wirklich, dass die Integrität dieses ROMs zu halten. Hier die Nummer, als Remember. Es gibt immer noch diesen Glitch-Detektor, es gibt den Debug ist disabled und man kann auch nicht die RISC-V-Cores benutzen in der Secure-Welt. Denn die könnten Dinge zugreifen, auf die sie nicht sollten. Genau, und das alles hängt an der Konfiguration in diesem nur einmal schreibbaren Speicher. Also wenn wir den verändern können, ist kann man diese Sicherungskonfiguration ändern und dann bricht alles zusammen. Also wenn wir irgendwie dazu kriegen, dass aus dem Speicher falsche Informationen ausgelesen werden, dann können wir auch den sicheren Speicher auslesen. Also gucken wir uns mal an, was die Bits sind, die diese Sicherheitsdinge speichern. Das ist die erste Reihe Daten davon, das sind in diesem Fall 24 Bits. Zum Beispiel sind die Bits drin, die Glitch-Detektoren konfigurieren. Da ist auch das Debug-Disable-Bit drin, was alle Debug-Optionen ausschaltet. Da ist ein Bit drin, mit dem man den Secure-Boot ausschalten kann. Und dann gibt es einen neuen Secure-Boot-Enable-Bit und das hat damit zu tun, ob die RISC-V-Kerne enabled werden können oder nicht. Dann gibt es noch 7 weitere Bits in dem Crit-Zero-Wort. Das kommt von der Factory so und daran sind, wir sind, für die User sollte die nicht verändern, da sind Bits drin, um bestimmte Protocols zu disablen oder nicht.
Wann liest der Chip denn diese Bits aus? Dafür gibt es eine Power-on-State-Machine. Das ist für das ganze System, nicht nur für den Chip. Und das Erste, was passiert, die nennen das OTP. Der OTP-Block kommt aus dem Reset-Mode und liest diese Bits aus. Es hat seine eigene State-Machine in dem Block. Und die nennen das OTP-TSM, Power-on-State-Machine. Das hat auch seine eigenen Stati. Das schauen wir uns mal an. Zuerst führt es eine Boot-Instruktion aus. Und Raspberry Pi erzählt da nicht sehr viel drüber. Und die verwenden das, um zu überprüfen, ob die ob Power funktioniert. Dann werden diese kritischen Bits herausgelesen und dann werden die Hardware-Keys rausgelesen. Die verwenden das zum Beispiel, um zu checken, ob Debugging verwendet wird. Dann wird ausgelesen, ob die Hardware-Keys valide sind. Und dann werden die Page-Logs ausgelesen.
So we really are interested in this Crit 0 and Crit 1. Those control the security.
Also wir wollen die Crit 0 und Crit 1 Bits. Diese sind wichtig für die Sicherheit. Die haben auch etwas, das heißt Guarded Reads. Und die erzählen nicht sehr viel darüber im Datasheet. Aber es ist ein zusätzlicher Consistency Check. Da wissen wir nicht so viel drüber, aber wir gucken uns das nachher an. Wenn diese States durchgelaufen sind, dieser Prozess beendet ist, dann werden diese ganzen Bits in ein Register geladen. Die nennen das Register OTP Critical oder OTP Kritisch. Und die schreiben dort die Values rein, die sie von den Crit 0 und Crit 1 herausgelesen haben. Das ist das Blockdiagramm, das Raspberry Pi für den OTP-Block herausgegeben hat. Und ich finde, das ist einer der interessantesten Teile vom Datasheet. Es hat interessante Sachen, die mir nicht ganz so klar sind. Man kann sie fast nicht lesen. Die benennen das Force Magic Word. Es ist nicht ganz klar, was das bedeutet. Die haben gesagt, Synopsys hat dieser Chip entwickelt. Hier ist ein Log, hier ist die State Machine, die wir vorher behandelt haben. Aber sehr viele Sachen sind nicht wirklich richtig beschrieben. Da gibt es etwas, das heißt ein Ring Oscillator und das clockt die PSM. Und dieses System ist ein bisschen in sich selber abgeschlossen. Und das setzt dann diese Critical Bits. Wenn man mehr Informationen da über dieses Diagramm nachschaut, zum Beispiel was auf dem OTP-Storage ist, dann findet man etwas, das Sidence heißt. Sidence ist eine Firma, die von Synopsys aufgekauft wurde und die haben etwas entwickelt, das heißt ein Anti-Fuse OTP. Das ist eine E-Fuse, die
fused, wenn sie geschlossen ist, anstatt von oben darum Anti-Fuse. Und die zeigen ähnliche Dinge, die das Manual vom Raspberry Pi ausschaltet. Sie haben hier zum Beispiel das SLF-Kern und ein Access-Port, um den Readout von diesem OTP zu verwenden. Was cool ist, dass es einen integrierten Power-Supply hat. Nämlich darauf zu schreiben, braucht spezifische Stromstärken. Es hat viele verschiedene Regulators, um spezifische zu tun, um diesen Speicher zu schreiben. Und die Frage ist, gibt es eine spezifische Lesespannung? Wenn wir vielleicht an der Spannung rumspielen können, können wir vielleicht dazu bringen, Dinge auszulesen, die eigentlich nicht in diesem Speicher stehen, die als gelesen auszugeben. Und um mehr Antworten zu bekommen, gucken wir uns mal den Chip selber an. Also gucken wir da mal rein. Wir müssen es glücklicherweise nicht tun. Er hat es für uns schon ge-X-rayed. So sieht dieser Chip aus. Das ist die oberste Metallebene und darunter ist das Silizium. Das sieht so aus. Jetzt habe ich hier mal dran geschrieben, was diese Dinge vermutlich sind. Hier sind ein paar interessante Bits.
Sort of spaghetti logic in the middle, likely where the main processor cores are.
In diesem blauen Zeug ist vermutlich die Hauptprozessor-Cores. Die laden vermutlich Daten aus diesem Cache hier auf dieser linken Seite. Von dem Boot-ROM da unten und von diesem sparsen SRAM-Speicher. In der oberen linken Ecke. Das ist, wo der OTP-Stuff ist. Auch wenn ich keine Experience habe, sowas anzugucken, da sind Strukturen, mit denen man so grob Dinge erkennen kann. Hier sind 24 von diesen spaltenweisen Strukturen. Aber das ist ein guter Hinweis, dass es der OTP-Speicher ist. Und jetzt können wir auch darüber raten, was die anderen Blöcke drumherum so sein könnten. Und das heißt vermutlich der Power Supply, in dem wir besonders interessiert sind. Wenn wir uns auf das Metall darüber angucken, der Power Supply ist immer noch unter dem Metall und hier oben sind die Bond Pads. Und hier diese spezifische eins. Und da gibt es etwas Metall unter der Topfläche, die direkt in den Power Supply geht. Also vermutlich wird diese OTP Power Supply direkt durch diesen Pin gespeist. Der ist nichts, es gibt keinen Glitch Detector, kein gar nichts. Einfach direkter Access zu der Stromversorgung. Und dieses Pad daneben, das ist auf dem USB-Fi. Wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen, Und diese beiden Pads sind zusammengebondet zu demselben Physical Output Chip. Der heißt USB UTP VDD. Das ist Pin 53. Und das supplyt sowohl mit dem USB Power Supply und dem Integrated Power Supply von dem OTP-Speicher. Also können wir daran vielleicht von draußen daran rumspielen, können wir vielleicht beeinflussen, was der OTP Memory Reader tut. Wir würden das gerne unabhängig kontrollieren, diesen Pin. Dieser Pin ist ein Teil auf einem Stück Kupfer, das mit einer Menge IO-Pins zusammengeschweißt ist. Wir können das leider nicht einzeln dingsen. Darum haben wir den durchgeschnitten, die Bahn auf dem Circuit, damit wir das unabhängig von dem Rest haben. Einfach ein kurzes Messer genommen und einfach das Kupfer in dem Chip auf der Platine durchgeschnitten. Jetzt haben wir den Pin isoliert. Und wenn wir jetzt den Chip wieder da drauf löten, dann haben wir da diese kleine Kluft. Jetzt haben wir keine extra Capacitance mehr, die vorher an diesem Capacitor kam, die mit da dran hing. Jetzt proben wir den mit dieser Federprobe. Und wir können jetzt jede Spannung anlegen an diesem Port, den wir wollen, unabhängig vom Rest. Ursprünglich habe ich das auf zwei Boards gemacht. Einer davon ist lockdowned mit allen Challenge Protections und Fancy Stuff. Und der andere ist unsecured. Und so können wir zwischen denen hin und her wechseln, um verschiedenen Debug-Stuff zu machen.
Das ist ein relativ simples Setup. Und sehr viele Fault Injection Tools verwenden das. Also wir messen die Stromspannung an dem Pin. Dann ein J-Link oder ein anderer Debugger können wir verwenden, um Debugging-Ergebnisse zu bekommen. Ich verwende einen 3.3 Volt Logic Pin als ein Power Supply, um USB, OTP, VDD zu powern. Ich finde das sehr einfach, um Glitches, um den Pin zu glitchen oder halt andere Wellenformen zu erzeugen.
So, this is what the setup
looks like. So schaut das etwa aus.
Und
das Erste, das ich überprüfen wollte mit diesem Setup, war die momentane Wellenform, wenn der Chip startet. Wie viel Spannung wird von dem Block verwendet, von dieser State Machine? Da können wir vielleicht eventuell rausfinden, was es macht. So schaut eine Aufzeichnung vom Oszilloskop aus. Auf der linken Seite sieht man die Microamps. Und auf der rechten Seite sieht man die Microseconds. Und in der Mitte sieht man so Sachen passieren. Nach den ersten 600 Mikrosekunden, das ist auf dem nicht gesicherten Chip, der hat immer noch Debugging erlaubt. Und das schaut immer etwa gleich aus. Wenn man jetzt einen sicheren Chip anguckt, dann ändert sich das auch nicht viel. Aber der sichere Chip, der macht das ein bisschen schneller. Weil der Ring-Oscillator ein bisschen schneller getaktet ist und es verwendet ein bisschen mehr Stromspannung. Aber es gibt keinen großen Unterschied verglichen mit dem unsicheren Chip. Die State Machine macht genau das Gleiche. Schauen wir uns mal diesen Teil an. Wir wissen, was die State Machine machen sollte. Und wir können sehen, dass es gibt da diese kleinen Spikes. Und da gibt es 16 von diesen Gruppen. Man sieht, wie das runtergeht. bei jedem dieser Hügel dieser 16 Gruppen, da sieht man die 16 initialen Reads, um zu überprüfen, ob der Strom funktioniert. Dann dieser Teil, der schaut ein bisschen enger aus. Der hat auch Spikes, er hat auch Hügel, aber die sind viel enger zusammen. Und das passiert, wenn er die ganzen Daten wie die Debug-Keys und so ausliest. All die wichtigen Informationen, die Log-Settings, das wird alles hier ausgelesen. Und danach, wenn man das Ende sieht, nach der State Machine, geht der Chip in die Boot-ROM und das liest noch ein paar Sachen vom OTP in der Boot-ROM aus. Diese ändern sich ein wenig und das ist extra. Das ist der Redundancy Co-Prozessor von Raspberry Pi. Und das sollte die Latenz verringern. Hier zum Beispiel macht es eine Gruppe von 8, von 3. Man kann das mit dem Code korrelieren, mit dem Bootroom-Code. Ich wollte da mal einen glitchen. Und schauen, wie sich das verhält. Das ist ein 10-Microsecond-Puls. Und ich habe das mal einfach irgendwo hingemacht. In der Mitte von den 16 Reads passiert es einfach nochmal. Also das wird einfach geloopt und der Prozess wird wiederholt. Nach dem Glitch geht es einfach komplett nochmal zurück. Und liest den Power-Status aus. Also diese Reads, die scheinen recht robust zu sein. Da passiert nichts wirklich. Manchmal, wenn man den Puls in die Mitte von der State Machine setzt, dann passiert was Ähnliches. Es beendet was und dann um 550 Microseconds geht's und es wiederholt den Prozess einfach wieder. Es setzt diese Set Reads und überprüft die Sachen wieder. Manchmal startet es nicht neu. Zum Teil startet es einfach nicht neu. Also die 16 Reads, die starten immer neu. Haben wir jetzt was kaputt gemacht? Es ist ein sicherer Chip. Bei dem wir es testen. Also es ist nicht der ungesicherte Chip. Und wir sehen, Debug ist immer noch geblockt. Der Chip ist immer noch lockdown, also unser Glitch hat nicht funktioniert. Auf der linken Seite sieht man die Debugging-Mechanismen vom Chip. Auf der linken Seite sieht man die ARM-Cores. Und wir können es nicht verwenden, weil die sind beim sicheren Chip sind sie deaktiviert. Also wo glitchen wir jetzt? Wir wollen da ja nicht rumraten die ganze Zeit. Ich habe ein Tool geschrieben, einfaches Python-Script, um diese Puls, da pulsieren wir auf den ganzen Reads, also alle 100 Nanoseconds. Versuchen wir das 10-mal und dann iterieren wir weiter und gehen ein paar Nanosekunden weiter. Aber zu keinem Zeitpunkt, egal wo wir glitchen im ganzen Prozess, konnten wir nie den Debug-Mode freischalten. Also da hatten wir kein Glück. Was können wir jetzt davon lernen? Wir könnten zum Beispiel das beim ungesicherten Chip verwenden und da könnte man mal schauen, ob da irgendwas passiert, das wir inspizieren könnten. Dinge, die wir inspizieren können, wenn Debugging erlaubt ist, sind auf der linken Seite. Da gibt es das Critical Register. Also da können wir rausfinden, was die State Machine dachte, sollte da drin sein, in diesem Register. Es teilt uns auch mit, was im Key-Valid-Register sein sollte. Und es zeigt uns die Stati von den Log-Registern an.
So the first thing that I plan is, well, does debug always
Gucken wir mal, ob das Debug-Interface immer überhaupt verfügbar ist. Das sollte eigentlich immer passieren auf diesem Chip. Aber es passiert nicht. Manchmal können wir mit dem Debugger nicht connecten, auch wenn dieser Chip nicht in Lockdown-Mode ist. Manchmal kann man den Debugger connecten, aber man kann nichts mehr auslesen. Irgendwas auf dem Bus scheint verwirrt zu sein. Und manchmal bekommen wir in dem Register modifizierte Werte. Das sehen wir hier in grün. Da können wir sehen, welche Bits auf dem Register modifiziert sind. Wir können jetzt vermuten, dass in dieser letzten Section es die Logs ausliest. Die kleine grüne Markierung hier ist, wo es vermutlich die ersten Bits aus dem Key Valid Store ausliest. Und der Grund, warum dieses Stück rot ist, ist, wenn wir die höheren Bits des Key Valids glitchen, dann bricht der Debugger. Im Wesentlichen sperren wir uns aus dem Debugger, wenn wir die überschreiben. Scheitert der Debug. Aber warum zerstört der Glitch des Debugs hier weiter vorne? Das wissen wir noch nicht genau. Also gucken wir uns das mal genau an. Ich habe einfach nur einen Puls um 50 Mikrosekunden so um diesen Zeitpunkt gepackt. Das variiert ein bisschen, je nachdem, welches Board man genau hast. Das heißt, wenn wir das nachmachen, wenn wir es ein bisschen umprobieren, wo das hin muss, oder man muss den Trace halt selber machen, um das genau zu positionieren. Wenn wir hier connecten, das failt, aber etwas ist anders. Irgendwas ist anders, wenn wir an dieser genauen Punkte von Glitch. Ich bekomme dieses APB-AP mit dieser Hexadresse A0000. Wenn wir uns vorher angucken, das ist etwas Interessantes an diesen Bits. Das ist der Access Point für den RISC-V-Debug. Und wir sollten in diesem Modus nicht den Access zu dem RISC-V haben. Wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, dass mit diesem Glitch den RISC-V auf den Plan rufen können, auf einem Secure-Chip, das wäre dann ein wirkliches Problem. Denn der gibt uns volle Bus-Privilegien. Und das sollten wir in dem Secure-Mode nicht haben. Also haben wir meine Automation auslesen, welche Debug-Access-Ports zur Verfügung sind, das auf dem Lockdown-Chips. Und hier gibt es kleine Perioden of Time, wo dieser dritte Debug-Port verfügbar ist. Und das zu dem RISC-V gehört. Und das ist ein Problem, denn das sollte nicht passieren. Also versuchen wir mal mit dem Debugger uns zu verbinden. Und es verbindet sich erfolgreich.
So the RISC-V cores were supposed to be permanently disabled.
Also die RISC-Kerne, die permanent disabled sein sollten. Permanent enthält, dass man diese Bits korrekt ausliest, und wir haben das geschafft, das zuzumessen. Und jetzt können wir über diesen Debug-Port das Secret einfach auslesen. Und wir können auslesen alles, was wir wollen. Und der Challenge-Code, der ARM-Code ist, der läuft nicht, weil wir auf dem RISC-V-Prozessor sind, und der ARM-Code ist multiplexed in Fort, und damit können wir mit den RISC-V-Kernen allen beliebigen Code runnen, beliebigen Quatsch machen, den wir wollen. Die anderen Bits, die wir da sehen, die weißen, sind für Fehler Detection und Correction. Wir können dieses kritische Register auslesen. Wir können sehen, dass da drei Dreien drin sind. Was ist das eigentlich? Und das ist so, wie das kritische Register aussieht. Dann gucken wir mal, packen wir die Bits daneben. Dieses Muster auf 3, es setzt die beiden Lower Bits und Bit 1 ist 0 ist gesetzt, 0, 1 ist gesetzt, 2 ist nicht gesetzt, 3 ist nicht gesetzt und so weiter. Und wir haben beide gesetzt, Risk 5 disable und Arm disable. Beide sollten nicht verfügbar sein, aber in diesem Fall bekommen wir den Risk 5. Weil denn der Arm disable hat höhere Priorität. Keine Ahnung, warum sie das so gebaut haben. Secure Boot ist immer noch gesetzt und Secure Debug Disable ist auch immer noch gesetzt, aber es kümmert uns nicht. Genau, und das interessiert uns aber nicht, denn der RISC-V sollte diese Unterscheidung nicht treffen. Solange also Debug Disable geklärt ist, können wir den RISC-V-Debugger connecten und dann Secure Boot Enable spielt keine Rolle, denn wir sind in dem RISC-5-Mode, so wie wir vorhin gesehen haben. Also ist die Frage, wo diese Dreien herkommen. Wir hatten vorhin ganz am Anfang die Idee von einem Guarded Read. Das ist eine sehr reingezoomte Variante an diesem Unsecured Chip von dem Plot, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Gehen wir durch diese Anfang des Plots, wo wir die Loose Debugs oder wir haben modifizierte Werte haben. Aber was sind diese Lücken? Was ist dieses Streifen?
This guard read mechanism essentially intersperses reads of this data threes.
Dieser guarded read macht im Wesentlichen zwischen den Reads von diesen Dreien, die nicht sinnvoll sind. Wir lesen im Wesentlichen immer zwischendurch, ob wir eine 3 korrekt lesen und dann lesen wir einen Bit daneben von Security Bits direkt daneben und dann gehen wir davon aus, dass wir das Bit korrekt gelesen haben, weil dieser Guard Read vernünftig funktioniert hat. Und das machen wir zwischen jedem bedeutsamen Read. Das Problem damit ist, warum wir mit die 3 in unserem Daten kriegen, wenn wir die Power ausmachen, den Strom wegnehmen, direkt nachdem der Guard gelesen wurde, dann liest jeder Read danach immer noch dieselben Daten, bis die Power wieder ankommt. Das heißt, wir können quasi diese Guard-Daten, diese Schutzdaten in unseren echten Leseprozess sickern lassen. Genau, wenn wir unser Glitch genau über diesen grünen Bereich legen, dann lesen wir im Wesentlichen den Guard-Read als den echten Read. Und das ist dieses Pattern zwischen sinnvollen Leseoptionen und diesen Guard-Reads. Und Raspberry Pi scheint nicht darauf vorbereitet zu sein, dass wenn man das tut, man diesen letzten Lesedaten bekommt. Das ist nicht unbedingt ein Problem, denn wenn man in stifferen Bits Guard-Wörter zwischendurch liest, dann kann man das nicht planen. Aber wenn wir immer dasselbe lesen, dann können wir mal an den richtigen Stellen die Power ausmachen, dann haben wir alle Reads zu 3 gemacht.
So one extra step beyond just reading the
ein extra Schritt.
The OTP and solving the challenge that way. If you
wenn man jetzt durch den M33-Code Single-Steppen möchte, also mit einem Debugger, dann gibt es Mechanismen, die das von RISC-V aus erlauben. Und das ist gar nicht so schwer. Da gibt es ein Register, das heißt Debug-EN. Und es spielt keine Rolle, was die State Machines am Anfang sagen. Man kann das Register einfach einschalten. Und da, wenn man einen Watchdog-Reset triggert, da kann man das auch persistieren. Und dieses Debug-N-Bit, das überschreibt dann das PSM-WDSL-Bit, das im OTP gesetzt wird. Das bedeutet, wenn der Chip sich neu startet, da kann man sich mit dem Debugger verbinden und dann hat man Security Bug aktiviert. Und das ist alles, was wir wollen, um da einzeln durchzusteppen. Das ist so ziemlich alles für diesen Punkt. Und Raspberry Pi hat ein paar Mitigations versucht. Die Guardreads, die sie haben, das ist eine gute theoretische Idee, aber anscheinend haben sie fundamental OTP falsch verstanden. Da der Persistenzmechanismus, den wir vorgezeigt haben, existiert. Das ist ein Problem, weil dann kann man die Guardreads umgehen. Die wollten auch den Ring Oscillator randomisieren und die wollten die Timing Attacks dadurch schwieriger machen. Aber wie wir es gesehen haben mit den Graphen von vorher und diesen kleinen Spikes, diesen kleinen Hügeln, da konnten wir trotzdem auslesen, was passiert. Also entweder existiert diese Randomisierung nicht, oder sie ist nicht stark genug. Jeder Read braucht etwa 10 Clock-Zyklen. Und der Ring-Oszillator ist ungefähr 12 Megabits. Und entsprechend muss man sich nur diese 10 Clock-Cycles anpeilen und dadurch seine Glitches-Time. Die Sicherheitsfunktionalitäten, die irrelevant sind, ist alles, was danach passiert. Also die Glitch-Detektoren, die sind eigentlich ganz cool, um Fault-Injection-Attacken zu verhindern. Aber die haben das nicht für USB-OTP-VDD. Die sind nur bei Core Voltage. Und entsprechend hilft das wenig gegen unsere Attacken. Wir können einfach mit dem Strom, der direkt zu diesem USB-OTP-VDD, zu dieser Connection geht. Die haben auch den Redundant Core Processor. Und das hat nur was mit dem ROM-Code zu tun. Aber unser Angriff passiert schon vor dem ROM-Code. Bevor diese kritischen Bits gelesen werden. Die könnten zum Beispiel den RCP randomisieren, weil wenn der von USB OTP VDD liest, dann ist das ein bisschen randomisiert. Vielleicht haben sie das gemeint. Und da haben wir ein paar interessante Sachen gelernt. Raspberry Pi verwendet ein Design von einer Drittparty-Firma, von Sidense und danach Synopsys. Und wenn man sich das online anguckt, die haben Patente, die berichten explizit über diese Mechanismen mittels Guardreads. Und eine Sache, die man da findet, ist, dass man einen Read liest und dann andere Daten liest und dann mittels einer logischen Transformation, dass man da guckt, ob diese Reads passen, anstatt immer dieselben Daten auszulesen. Und die initialen Designer, die wissen das wahrscheinlich, dass es dieses Persistence-Verhalten gibt. Und vielleicht ist es auch ganz okay, solange niemand jemand das herausfindet. Aber Raspberry Pi sollte das nicht haben. Es kann auch sein, dass es vielleicht nicht extra war. Aber ich denke, das war schon immer hier und Raspberry Pi hat das nur nicht richtig verstanden. Wenn sie permanent in Datasheets sagen, dann kann man denken, dass wenn etwas deaktiviert ist oder permanent disabled, dass das sofort passiert. Aber in der Realität gibt es da ganz viel Komplexität in etwas, wie ist Debug aktiviert oder nicht. Da gibt es eine ganze State Machine mit einem Oszillator und eine andere Firma war da involviert in der Entwicklung. Und da gibt es so viel Engineering dahinter. Da muss man einfach jede Komponente so richtig verstehen. Und wie wir gesehen haben, mit dem und vielen anderen Fault-Injection-Szenarien gibt es ganz viele Möglichkeiten, diese zufälligen Signale zu beeinflussen.
Jemand wird irgendwann bestimmt einen Weg finden, bei der Komplexität da etwas zu verändern. Das ist ziemlich alle die Details hierzu. Das Schöne ist, dass es keine wirklich schwere Attacke auf Dauer ist. Es ist einfach nur ein normaler Power Glitch, um die genau, also erinnert euch daran, an den Stellen zu glitchen, wo sie erzählen, das nicht zu tun. Ja. Genau, zum Beispiel hier ist es glitched die Core Voltage, aber das ist nicht der richtige Punkt hier. Ich bin neu in der Hardware-Hacking, zumindest relativ. Also, aber ich versuche kreative Ideen. An irgendeinem Punkt werde ich bestimmt den Code und die volle Auflösungsbilder von den Chips und so veröffentlichen. Ja, und damit sind wir am Ende der Zeit. Also machen wir jetzt Fragen. Meinetwegen.
Excellent. So those of you in the room, you can start lining up behind the microphones and I will ask the signal angel.
Bitte geh zu dem Mikrofon und der Signalengel, bitte. Es gibt keine Fragen bis jetzt aus dem Internet. Vielen Dank. Frage vom Mikrofon Nummer 1. Hallo, danke für den tollen Talk. Über den Watchdog Reset und den Debug Enable? Wenn ich die Software übernehme, die als Anwendung übernehme, dann könnte ich jetzt so machen, ein Reset. Kann ich jetzt alle OTP-Daten auslesen, denn ich habe den Debug.
Also die Debug-Register, ich müsste das überprüfen. Ich kann mich da nicht erinnern, dass du das nicht accessen kannst, aber ich denke, ja, ich muss es überprüfen. Ich glaube nicht, dass die unsicheren Code im M33 Chip nach einem Reset runnen lassen sollen. Weil selbst wenn du das Zeug zum OTP zurücksetzt, dann sind die Debug-Disable-Bits immer noch gesetzt. Aber ich muss das nochmal überprüfen, aber theoretisch haben sie das nicht rausgefunden. Tut mir leid, ich dass ihr das nicht gerade ready habt.
Frage vom Mikrofon Nummer 1. Was passiert, wenn Raspberry Pi eine Diode vom Glitch Detector von dem SuperPies zu dem OTP verbindet?
Technisch gesehen könnte das das lösen. Vielleicht gibt es dann auch Tricks, um diese Glitch-Detektoren noch zu erkennen. Also ich denke, wenn die das hinzufügen, dann müsste man sicher mit einem Glitch-Detektor rechnen. Und dann wären diese Glitches auch massiv schwieriger. Aber das war nicht der Fall hier.
Frage vom Mikrofon Nummer 2. I was wondering how you managed to reboot into ARM, given that, as you stated, ich frage, wie konnten wir in ARM rebooten? So in the OTP you select which CPU. In dem OTP selecten wir welchen? In welchen CPU? Wie kamen wir auf den ARM zurück?
Also momentan hier verwende ich einen Chip, welcher eigentlich im ARM-Modus sein sollte. Im OTP sollte es eigentlich im ARM-Modus sein. Aber nach dem Glitch war es inkorrekt im RISC-V-Modus. Also wenn man dann Reset aufruft, dann wird das wieder im ARM-Modus starten, weil es die Bits richtig liest.
That they stay the same. Also die Bits bleiben also nicht dasselbe, wenn man den Chip resettet.
Wenn du den Watchdog-Reset startest, dann passiert das wieder, ja. Weil wenn ich den Watchdog-Reset konfiguriert habe, wenn man auf das Datasheet schaut, dann sieht man, wo man den Reset startet. Also man startet das kalt und dann setzt man das Debug-Register zurück oder man startet es von der OTP-State-Machine. Dann startet es dort und liest die richtigen Bits, aber das Debug-Register ist immer noch gesetzt. Und so funktioniert das.
Mikrofon Nummer 4. Bitte, wenn ihr Fragen habt, bitte geht ihr bitte zu dem Mikrofon. Danke für den Talk. Du sagtest, dass du für 5 oder 10 Microseconds glitcht. Wie finden wir raus, wie lange der Glitch sein sollte?
In dieser Situation ist das nicht sehr kritisch. Ich habe 5 Mikrosekunden für die langen Plots gewählt, weil ich dachte, das wäre kurz genug. Also ich habe das einfach so gewählt. In dem Fall, wenn man den Strom auslässt für eine lange Zeit, dann füllt man einfach Sachen mit 3. Und um das zu exploiten, dann spielt der Glitch nicht so eine Rolle. Man muss es nur wirklich am Start platzieren, am Start von der großen Read-Serie, wo die Sachen gelesen werden. Und man kann 10 Sekunden, 200 Microseconds verwenden und ist alles okay. Man überschreibt nur andere Sachen auch, wie die Hardware-Keys, die nicht so wirklich eine Rolle spielen. Also ich hab das einfach so gewählt. I was mostly choosing it arbitrarily.
We now have, I think, about 6 questions in the room, and I think if we have short questions, we'll be able to make all of them.
Wenn wir kurze Questionen haben, kommen wir bestimmt mal durch. Mikrofon 4.
Then
Mikrofon Nummer 5.
You mentioned that you're relatively new to hardware hacking.
Also erzählt, dass du relativ neu bist zu Hardware Hacking. Hast du irgendwelche Empfehlungen zum Lesen über dieses Thema für Leute, die dann reinkommen wollen?
Ich habe keine wirklichen Lesematerialien für das. Ich habe einfach verwendet, was ich zu Hause hatte. Da gibt es ganz brillante Leute in der Hardware-Hacking-Feld, wie die Apple Type-C Controller Exploits, die wir vorgesehen haben in dem Talk vorher. Also es hilft sehr viel, im Internet nachzulesen und nachzuschauen, was Leute machen. Ich habe mal gehört, dass solche Attacken funktionieren, aber ich habe nur wirklich sehr rudimentäre Werkzeuge verwendet. Ich habe mich einfach entschieden, ich wollte das mal versuchen, basierend auf was ich gefunden habe. Ich würde empfehlen, dass das Internet ein super Platz ist, um was zu lernen. Und wenn du eine Challenge hast, dann brauchst du nur Kreativität. Wenn man immer dasselbe versucht, zum Beispiel Glitching auf einem Standard Power Supply, dann vergisst man andere Sachen. Und es kann auch ein Vorteil sein, neu zu sein, weil dann probiert man verschiedene Sachen an. Verschiedene Sachen aus. Man sieht das Feld mit frischen Augen.
Erst Mikrofon Nummer 3 und dann Mikrofon Nummer 1. Danke für den Talk. Wenn God Values überlappen würde mit Values, die wir wollten, die wir gebraucht hätten, hätten wir dann immer noch die kritischen Bits kontrollieren können.
Okay. In diesem Falle hatten wir Glück und Raspberry Pi hat kein Glück, dass die Reads die richtigen Bits gesetzt haben oder eine gute Kombination von Bits für uns, um diesen Debug-Modus zu erreichen. Wenn die was anderes gewählt hätten, zum Beispiel RISC-V disabled das Standard statt ARM, dann wären wir nie so weit gekommen. Oder wenn sie das Debug-Disable-Bit auf 0 gesetzt hatten per Standard, dann hätte 3 uns auch nichts gebracht. Entsprechend, wir können nicht einfach irgendwelche Daten senden, wir können nur die 3 senden. Und da hatten wir einfach Glück. Und wenn du den Glitch richtig timest, da kann man vielleicht auch 1 setzen. Basierend auf kleinen Edge-Cases. Zum Beispiel, wenn man in der Mitte von einem Read glitchen könnte, dann könntest du vielleicht 1 kriegen statt 3er. Das habe ich in meinen Daten zum Teil gesehen. Aber ja, man kann nicht irgendwelche Daten senden. Drum mussten wir Glück haben, dass Raspberry Pi diese Bits so gesetzt haben.
Mikrofon Nummer 1. Danke für den großartigen Talk. Voltage glitching, if you can do similar things using EMP glitching. Warum benutzen wir Voltage Glitching, wenn wir auch EMP Glitching verwenden könnten? Werden die vielleicht von dem Glitch Detektor nicht gesehen?
Ich habe diese Glitch-Detektoren noch nicht zu attackieren versucht. Also weiß ich nicht, wie die sich verhalten würden. Ich weiß nicht so viel über das EMP-Glitchen, weil ich habe mich da nicht so wirklich informiert. Leute können das in spezifischen Teilen vom Chip attackieren. Also vielleicht könnte man nur den OTP-Chip attackieren. Oder vielleicht wäre das schwierig, weil es Seiteneffekte geben könnte. Ich weiß nicht, das müsste man einfach ausprobieren. Oder Leute, die mehr Erfahrung auf dem Gebiet haben, könnten vielleicht was machen. Cool. We now have a
question from microphone number 3, and then Mikrofon Nummer 3, bitte. Und dann bitte Signalengel, wenn Fragen aus dem Internet gibt. Ich habe nur 2 sehr kurze Fragen. Die zweite Frage ist, wäre es ein echter Fix, wenn das der ARM-Bit zu Default zum ARM wechseln würde und nicht zum RISC-V? Das habe ich gleich verstanden.
Ich beantworte die zweite Frage zuerst. Das ist in den Chip eingebaut, in die State-Machine, die von OTP liest. Und das hat mit dem ROM-Code nichts zu tun. Das heißt, die müssen einen komplett neuen Chip bauen, eine neue Revision. Die können nicht einfach den ROM-Code updaten. Also die haben schon verloren, bevor der ROM-Code überhaupt geladen wird. Ich weiß nicht, wie viel Hardware-Änderungen hier nötig wären. für die OTP-Logik. Also die könnten das sofortige Problem durch die Priorität ändern oder etwas Simples. Aber vielleicht haben Leute immer noch andere Möglichkeiten, diesen Root Cause auszunutzen. Eine bessere Idee wäre, mehr fundamentale Änderungen zu machen, wie diese Reads bewacht werden, zum Beispiel das Power Supply zu überwachen, eine Diode dort hinzufügen oder solche Sachen, die nicht so einfach sind. Vielleicht könnte es einen einfachen, schnellen Fix erstellen, aber ich weiß das nicht.
Wie haben sie geantwortet?
Ich habe das im September zu Raspberry Pi submitted und die waren froh, dass sie das bekommen haben.
Und
die waren sehr, sehr glücklich, dass sie das bekommen haben. Ich weiß nicht ganz genau, was deren Plan ist, aber nach der Challenge werden sie wahrscheinlich was herausgeben. Initiell war ich nicht so sicher, wie ich da mit dem Talk umgehen sollte. Weil sie wollten das im Januar veröffentlichen, aber ich wollte das schon während dem Kongress machen. Weil es ist eine super Idee, das hier zu publizieren. Und ich bin froh, haben sie diese Challenge gemacht und dass sie eine tolle Kooperation mit Sicherheitsforschern machen.
We might still have a question from Mikrofon Nummer 1.
Mikrofon Nummer 1 vielleicht? Nein? Irgendwelche letzten Fragen? Ein Applaus für Aiden. Thank you.